Hallo und herzlich willkommen zu Sissy Fox Pod, dem Podcast mit dem breiten Themenspektrum. Heute zum Thema: Wie hielten es wohl Steinzeitsippen mit den Rollen von Mann und Frau? Jeder von uns kennt ja die berühmte Evolutionsdarstellung eines Affen, der sich in einigen Stationen zum Menschenmann entwickelt. Für die Steinzeitforscher des 19. und 20. Jahrhunderts war die Sache klar. Männer jagten, erfanden tolle Werkzeuge, malten die beeindruckenden Höhlenmalereien und einer war sowieso der Chef, dem alle folgten, sei es als Oberjäger oder als Schamane. Den Frauen trauten die Herren Archäologen bestenfalls zu, dass sie Wurzeln und Beeren sammelten, beim Herdfeuer bewachen, Suppe kochten und natürlich die Kinder aufzogen. Aber das war ja noch nie einer besonderen Erwähnung wert. Sie hören schon aus meinem Spott heraus, dass ich diese Meinung überhaupt nicht teile. Doch möchte ich nun nicht allzu viel über die Darstellungen von Frauen sagen, die man gefunden hat. Nur ein paar Stichworte dazu. Man fand bisher die Venus vom Hohlefels, Schäglingen, Schwäbische Alb, ca. 35.000 bis 40.000 Jahre alt. Man fand die Venus von Willendorf, 27.000 Jahre alt, Wachau, Österreich. Man fand die Venus von Dolní Vestonice, Tschechien, zwischen 25.000 und 29.000 Jahre alt. Man entdeckte die Venus von Losel, ca. 25.000 Jahre alt, Frankreich. Venus von Lespuc, gleiches Alter, ebenfalls Frankreich. Und die Venus von Moravany, etwa 22.000 Jahre alt, Slowakei. Daneben gibt es aber ja auch noch die vielen Schamdreiecke in den Höhlen, unter anderem auch in der Chauvet-Höhle im Ardèche-Tal. Diese Anhäufung ist ja schon auffällig. Über solche weiblichen Statuetten schreibt zum Beispiel die Ur- und Frühgeschichtlerin und Ethnologin Bärbel Aufermann, Zitat: Eines werden wir nie erklären können, warum die Figur angefertigt wurde. Die Antwort auf diese Frage ist seit Jahrzehntausenden von Jahren verstummt. Jeder heutige Versuch einer Antwort bleibt Spekulation. Zitat Ende. Sehr geehrte Frau Aufermann, da haben Sie natürlich recht. Hundertprozentig wissen werden wir es nie. Es sei denn, irgendwann wird doch nochmal eine Zeitmaschine erfunden, die funktioniert. Doch stellen wir uns nur mal für einen kurzen Moment vor. Archäologen hätten so viele eindeutig als männlich identifizierbare Statuetten ausgegraben. Ginge die Wissenschaft dann nicht, wie selbstverständlich, davon aus, dass die eingangs erwähnte Rollenverteilung stimmt? Der Mann, der Bestimmer der Weltgeschichte, die Frau, die staunende Zuschauerin? Bei einer Wette würde ich sagen, Quote 20:1, das ja. Trotzdem will ich jetzt mal anders vorgehen und mir einfach Fragen stellen. Welche Probleme hatten denn die Menschen damals und wie haben sie sie wohl gelöst? Frage 1 ist die Grundfrage aller Menschen schlechthin. Woher komme ich? Und logischerweise fortgeführt, wohin gehe ich nach meinem Tod? Noch sind ja die Weltreligionen nicht erfunden. Jeder muss sich in der Steinzeit also selbst seinen Reim auf diese Fragen machen. Und was sieht nun so ein steinzeitlicher Mensch, wenn er zusammen mit seiner ganzen Sippe in irgendwelchen Zelten, Höhlenvorsprüngen oder Mammutknochenhütten wohnt? Er und sie sieht, wie Kinder geboren werden. Naheliegende Schlussfolgerung: Alle Menschen kommen aus dem Bauch einer Frau. Was passiert umgekehrt mit Leichen? Sie werden von Maden gefressen und lösen sich langsam auf. Ist es da nicht naheliegend, von einer Erdmutter auszugehen, die wie auch immer Frauen dazu befähigt, Menschen wieder auf die Erde zu bringen. Denn eines wird den Menschen auch schnell auffallen, dass nämlich die Kinder Eigenschaften von Verstorbenen haben. Ist es da nicht auch naheliegend, an eine Wiedergeburt der Verstorbenen zu denken? Den Steinzeitlern dürfte es sehr schwer gefallen sein, genau wie uns, sich vorzustellen, für immer tot zu sein. Eine erneute Geburt, am liebsten wieder in der eigenen Sippe, dürfte ihnen am allertröstlichsten erschienen sein. Das Matriarchalvolk der Mosu in Südchina hat noch heute diesen Glauben. Passt der denn nicht auch am besten zu den Statuetten mit den besonders dicken Frauen? Viel besser jedenfalls ist irgendein Fruchtbarkeitskult, den die Archäologen so gerne postulieren. Erstens streben Steinzeitvölker keine hohen Geburtenraten an, sondern nur so viele Kinder, wie sie gut und leicht ernähren können. Und zweitens wissen wir ja nicht, ab wann die Menschen den Zusammenhang zwischen Zeugung und Geburt kannten. Es spielen ja einige Faktoren eine Rolle, ehe eine Frau schwanger wird. Doch wenn sie es ist, kommt neues Leben in einen Stamm. Ist das nicht eine magische Kraft, die da den Frauen zu eigen ist? Und wäre es nicht sogar für die erhoffte Wiedergeburt gefährlich, Frauen gering zu achten? Warum sollten ausgerechnet Menschen, die eine solche Kraft besitzen, nicht Rituale leiten, Höhlen bemalen oder tolle Erfindungen machen dürfen? Was aber ist mit den hormonellen Unterschieden zwischen Mann und Frau? Ist ein Mann nicht immer der Macho, der sich Frauen überlegen fühlt? Blödes Beispiel dafür, du Mädchen, ist eine klare Beleidigung für einen Mann, wenn eine Gruppe von Männern das zu ihm sagt. Umgekehrt habe ich noch nie eine Frau gehört, die eine andere als Mann verspottet hätte. Fühlten sich die Männer zum Beispiel deshalb überlegen, weil sie die großen Massen tierischen Eiweißes herbeischafften? Also bei wagemutigen Unternehmen waren sie sicher ganz vorne dabei, denn dafür braucht Mensch nun mal jede Menge Testosteron. Ich denke, die Frage kann sich auch jeder selbst beantworten, wenn er mal seinen Bekanntenkreis durchgeht. Wie viele Männer kennen Sie, die sich mit Mountainbikes schroffe Hügel hinunterstürzen? Und wie viele Frauen? Gut, es hat immer schon mutige Frauen gegeben und umgekehrt auch vorsichtige Männer. Damals und heute, keine Frage. Der Witz des Individuums ist es ja gerade, vom Durchschnitt abweichen zu können. Betrachtet man allerdings den Durchschnitt, agieren Frauen vorsichtiger als Männer. Versicherer können ein Lied davon singen. Junge Männer sind eine Hochrisikogruppe, deren Sterblichkeitsfaktor deutlich über dem von jungen Frauen liegt. Erst mit den Jahren, wenn der Testosteronspiegel sinkt, werden Männer vorsichtiger. Das wird in der Altsteinzeit nicht anders gewesen sein. Bei der Jagd auf große, aggressive Tiere standen bestimmt mehr Männer auf den gefährlichen Positionen als Frauen. Doch was ist mit dem kleinen Wild? Häufig wurden dafür ja Fallen gestellt. Warum hätten Frauen solche Fallen nicht auch selbst stellen sollen? Von Indianerinnen ist bekannt, dass sie dies taten. Und dann gibt es ja noch ganz andere Quellen für Eiweiß und das ebenso wichtige Fett, nämlich Eier, Fische und Meeresfrüchte. In vielen Naturvölkern bzw. naturnah lebenden Völkern werden diese drei Nahrungsmittel noch heute überwiegend von Frauen gesammelt. Warum sollte das ausgerechnet in der Steinzeit anders gewesen sein? Mein Fazit: Die Frauen waren gar nicht so abhängig von den Männern, wie frühere Archäologen dies behaupteten. Große Anteile der Nahrung stammten sowieso aus pflanzlichen Quellen, die von Frauen und Männern gesammelt werden konnten und wurden. Wenn es auch beim Sammeln gefährlicher wurde, ließen die Frauen wieder gerne den Männern den Vortritt. In einem afrikanischen Stamm zum Beispiel sind es nur die Männer, die auf hohe Baumwipfel steigen, um die Brutwaben von Bienen zu rauben. Aber klar, um auf diese Bäume zu klettern, braucht man besonders starke Armmuskeln. Da Männer dank ihres Testosterons leichter Muskeln aufbauen, wäre es unsinnig, die Frauen erst einem monatelangen Krafttraining auszusetzen, ehe sie dann diese Aufgabe mit übernehmen könnten. Außerdem haben Frauen allein schon wegen der Kinderarbeit genug. Da ist es doch gut, wenn auch ein Arbeitsgebiet für die Männer übrig bleibt. Warum kann es sich die Natur überhaupt leisten, Männer zu solchen Draufgängern zu machen? Ganz einfach. An Spermien herrscht selten Mangel. Eizellen hingegen sind ein rares Gut. Hat eine Frau dann auch noch ein Kind zu versorgen, ist Vorsicht die oberste Regel. Denn der Tod der Mutter bedeutet allzu oft den Tod des Kindes. Die andere Hormonausstattung der Frauen ist also kein Manko, sondern eine sinnvolle Strategie zum besseren Überleben. Unsere Testosteron beherrschte Welt sieht das oft anders. Aber objektiv ist Vorsicht eine gute Methode, alt zu werden. Hormone der Brutpflege. Das leitet mich gleich weiter zum nächsten Stichwort. Heutzutage sind alle Arbeiten, die mit Pflege und Fürsorge zu tun haben, total schlecht bezahlt. Ein wirklich gutes Image haben Pflegekräfte nur in den Sonntagsreden von Politikern. In der Steinzeit mussten die Menschen sich jedoch noch keine Gedanken über Renditen machen. Eine Sippe von 20 Leuten konnte es sich nicht leisten, viele Mitglieder zu verlieren, weil dann das Überleben aller gefährdet war. Aufgrund ihrer höheren Dosen von Brutpflegehormonen im Blut ist es wahrscheinlich, dass sich insbesondere Frauen um Verletzte und Kranke kümmerten. Sollte ausgerechnet dies ihnen eine untergeordnete Stellung beschert haben? Noch waren ja die ganzen Ideologien nicht erfunden, die die angebliche, Zitat, Dummheit des Weibes, Zitat Ende, propagierten. Die Menschen lebten hautnah zusammen. Jeder und jede sah unmittelbar, was jeder und jede Einzelne für die Sippe leistete. Stellen wir uns vor, ein verletzter Jäger kommt dank der guten Pflege der Sippenmütter wieder auf die Beine. Sollte er die Frauen nach seiner Genesung gering achten? Spätestens bei der zweiten Verletzung bekäme ihm das sicher nicht gut. Mein Fazit? Je näher Männer und Frauen zusammenleben, desto weniger Platz bleibt für Rollenbilder. Im Alltag erfahren beide Geschlechter sehr schnell, was die Stärken jedes einzelnen Sippenmitglieds sind. Dass die Natur Männer und Frauen hormonell anders ausgestattet hat, hat dazu geführt, dass die Zusammenarbeit auch schon zu Zeiten gut klappte, als man noch nicht die Muse hatte, lange über Rollenmuster zu reflektieren. Deshalb möchte ich Sie bitten, den Begriff Steinzeit nicht mehr mit Frauenunterdrückung und Supermachotum in einem Atemzug zu verwenden. Mit großer Wahrscheinlichkeit waren die Steinzeitfrauen selbstbewusster als manche Frau heute, die sich erst mühsam ihre eigene Rolle zurechtschneiden muss. Heute können wir über unser Rollenverständnis nachdenken. Und damit sollten wir es endlich schaffen, dass Männer und Frauen gerecht nach ihren Leistungen geachtet und auch bezahlt werden. Alles andere ist peinlich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie bald wieder eine Folge von Sisyphox Pod einschalten würden. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihre Sissi Fock.